Ich habe das vergessen, habe das Mikrofon einzuschalten, weil ich nicht wusste, was er gleich alles sagen wird. Halleluja. Lasst uns von Gott was Gutes erwarten heute Morgen. Amen. Ich möchte kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du uns hörende Ohren gibst heute Morgen. Dass wir hören aus deinem Wort, was wir nötig haben zur Korrektur, zur Zurechtweisung, zur Ermahnung, zur Erbauung, zum Trost, zum Zuspruch, was auch immer nötig ist. Heiliger Geist, ich verlasse mich auf das Wort, was unser Jahresmotto oder auch die Jahreslosung ist, dass deine Kraft, Gott, in Schwachheit zur Höchstform aufläuft. Und Herr, das erwarte ich von dir jetzt in dieser Predigt für uns alle zum Segen, denn du bist groß. Amen. Amen. Umgekehrt passiert das übrigens auch. Ich tue morgen auch was, was ich nie getan hätte, wenn Gott nicht durch meinen Mann zu mir gesprochen hätte. Ich setze mich morgen 10 Stunden in den Flieger, fliege 6000 Kilometer weg von meinen Kindern. Das ist unnatürlich, das ist absolut unnatürlich, um meinen geistlichen Tank aufzuladen. Die Maria sagt heute Morgen, es wird aber auch mal Zeit, dass du mal wieder da mitfliegst, nach 12 Jahren Amerika-Abstinenz. Und ja, Gott ist gut. Okay, vielleicht war auch der Vorspann notwendig. Der Thomas hat in seiner Predigt gesagt, eine Predigt muss eigentlich immer ein bisschen wehtun. Also es könnte ein leichtes Brennen oder ein leichter Schmerz durch die Predigt ausgelöst werden. Vielleicht war der Vorspann so ein bisschen Balsam, damit das auch gut vertragen wird. Der Titel meiner Predigt heute Morgen heißt jedenfalls, nimm Gott ernst. Nimm Gott ernst. Und meine grundlegende Bibelstelle, die könnt ihr gerne mit mir aufschlagen, die steht im Johannesevangelium, Johannes 14, der 6. Vers. Johannes 14, Vers 6, ein Gespräch zwischen einem anderen Thomas und Jesus. Und Jesus sagt das Wort, hier spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Hierzu eine Geschichte. Mir ist übrigens ein Ei in meine Tasche gefallen. Also wenn es zu Verzögerungen beim Umblättern kommt, liegt das an der Klebmasse. Fragt mich nicht, wie das passiert ist, aber es ist passiert. Es war roh und es ist dann zersprungen und es hat die Ecke der Predigt auch erwischt. Es ist also sehr eiweißlastig heute Morgen das Wort. Okay. Herzlichen Dank, das Gelbe vom Ei. Der Weg ist die Überschrift meiner Geschichte. In Malaysia half während des Zweiten Weltkrieges ein freundlicher Eingeborener einem geflüchteten Kriegsgefangenen, den Weg zur Küste und von dort aus in die Freiheit zu finden. Die beiden Männer stolperten durch fast undurchdringlichen Dschungel. Weder die Spur menschlichen Lebens noch ein Pfad war zu erkennen. Der Soldat war so sehr erschöpft, dass er sich fast streitsüchtig an seinen Begleiter wandte. Weißt du genau, dass dies der richtige Weg ist? Die Antwort kam in gebrochenem Englisch. Hier ist kein Weg. Ich bin der Weg. Kein ausgehauener Pfad war vorhanden, dem sie hätten folgen können. Keine Spur, der ihre Füße nachgehen konnten. Keine Fährte, die andere vor ihnen gegangen waren. Wenn der Soldat schließlich die versprochene Freiheit erlangen wollte, blieb ihm nichts anderes übrig, als seine Blicke fest auf den Mann zu richten, der sich seiner angenommen hatte. Er musste ihm folgen. Einen Weg gab es nicht. Ich bin der Weg, hatte der Eingeborene gesagt. Ich finde die Geschichte wunderbar. Ich finde die Illustration so genial, weil wir sind im Dschungel unterwegs in unserem Leben hier auf der Erde. Das ist manchmal ganz schön heftiges Gestrüpp. Ich wurde erinnert an unsere nachgeholte Hochzeitsreise. 1991 war ich mit Bernd 3 Wochen in Kenia. Und wir haben einen Kellner gehabt, der war sehr freundlich und der hat uns, ich weiß, heute ist man mit über 30 oder fast 40, wird man irgendwie vernünftiger oder engstirniger oder ängstlicher, wenn ich mir das heute vorstelle. Wir sind mit dem da durch den Urwald gelaufen, weil er uns seine Hütte da zeigen wollte, wo er herkommt. Irgendwo in der Pampa durch Farne und Bäume und da waren Kinder, die sind schreiend weggelaufen, als wir kamen, weil die noch nie jemand Weißes gesehen haben. Also es war schon irre und ohne den hätten wir auch nicht leicht zurückgefunden. Ich weiß, dass dunkelbraune Softdrinkgetränk, was ich stark getrunken habe. Es hat mir noch nie so gut geschmeckt wie nach dieser Wanderung durch diesen Dschungel. Und ja, er war unser Führer und Jesus ist unser Führer oder will unser Führer sein. Er ist der Weg, sagt uns die Bibel. Der Rallye-Lehrer meiner Tochter, der hat gesagt, es gibt einen Markt an Weltanschauungen. Und da hat er recht, der Mann. Es gibt viele, viele Angebote, viele Wege, die uns vorgeschlagen werden heutzutage. Einige davon sind anerkannt, andere sind verpönt, erscheinen verdächtig, sind politisch nicht korrekt. Und wenn du dich heute als bibelgläubiger Christ outest, bringt das auch nicht zwangsläufig unbedingt immer große Anerkennung mit sich. Ich weiß, als ich mich bekehrt habe mit knapp 15, habe ich das in der Schule am eigenen Leib erfahren, so wie sich das anfühlen kann. So, wir haben verschiedene Wegangebote. Und ein beliebter Weg der Menschen unseres Kulturkreises und unserer Zeit ist ja die sogenannte Wissenschaftsgläubigkeit. Schon mal gehört? Ja, ne? Also, die Leute sagen dann so Sätze wie, die Wissenschaft hat festgestellt, also kann ich nicht an Gott glauben. Und, also mir geht es so, ich kann dieses Argument überhaupt gar nicht nachvollziehen. Nicht, dass ich irgendwie blöd bin, ich habe mich ja mit der Evolutionstheorie in der Schule beschäftigt und mein Biolehrer war ganz schön wild. Und ja, also die Dinge sind mir vertraut, aber sie erscheinen mir absolut absurd, um damit Gott weg erklären zu können. Und je mehr ich mich mit Wissenschaft beschäftige oder Sachen lese dazu, dann desto paradoxer oder verrückter erscheint mir diese Weltanschauung. Ein Wissenschaftler, der ein Phänomen studiert, muss davon ausgehen, dass das eine natürliche Ursache hat, richtig? Und warum? Weil natürliche Ursachen die einzigen sind, die die Wissenschaft erforschen kann. Aber es ist etwas völlig anderes zu behaupten, dass die Wissenschaft bewiesen hätte, es gäbe nichts anderes außer natürlichen Ursachen. Und das tun wirkliche Wissenschaftler auch nicht. Es gibt keinerlei Möglichkeit, die Aussage für natürliche Phänomene sind keine übernatürlichen Aussagen möglich zu überprüfen, sondern dann habe ich schon die Brille der Voraussetzung aufgesetzt und kein Ergebnis. Das ist wie wenn ich mich im Kreis drehe. Ich behaupte etwas und hinterher behaupte ich, es bewiesen zu haben, aber ich drehe mich eigentlich nur im Kreis, weil ich es mir einfach nicht anders vorstellen kann. Ein Philosoph hat mal geschrieben, will man vielleicht sagen, dass die wissenschaftliche Methode es erfordert, dass man zum Beispiel die Vorstellung, dass Gott jemand von den Toten erweckt hat, verwirft? Dieses Argument ist so ähnlich wie die Sache mit dem Betrunkenen, der seinen Autoschlüssel verloren hatte und ihn beharrlich nur unter der Straßenlaterne suchte, weil dort das Licht besser war. Streng genommen ist das Argument sogar noch extremer als der Betrunkene, denn es behauptet, der Schlüssel muss ja unter der Laterne liegen, weil ich ihn im Dunkeln so schwer finden kann. Klingt alles ein bisschen kompliziert. Das mit dem Besoffenen habt ihr aber verstanden, oder? Ja. Da weigert sich beharrlich, etwas anderes anzunehmen als das, was er wahrnehmen kann, als das, was er sehen kann. So, wir können mit der Wissenschaft und Gott nicht Dinge erklären. Wir können das Übernatürliche nicht mit unserem begrenzten Verstand erklären, sondern es ist Anmaßung, die beiden Dinge zusammenzubringen. Jemand hat mal gesagt, Wissenschaft ist immer der letzte Stand des Irrtums. Und ein Stück Wahrheit ist doch da dran, wie oft werden Erkenntnisse revidiert und verändert und angepasst. Okay, so viel dazu. Seid ein bisschen kühner, wenn euch Menschen begegnen mit solchen Argumenten. Lest viel darüber, beschäftigt euch. Wenn ich euch was empfehlen darf, kommt zu mir. Ich kann euch Berge von Büchern und Artikeln empfehlen. So, seid mutig. Es ist Unsinn, das als Argument gegen Gott vorzubringen. Im Großen und Ganzen gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten, Jesus als den Weg, als Gottes Weg zu verpassen. Das erste ist die offensichtliche Art und Weise, nämlich der Mensch ist so sehr in Sünde verstrickt und bricht systematisch die Regeln und Gesetze Gottes. Aber der zweite Weg, an Jesus vorbeizulaufen und den Weg nicht zu finden, ist, ja, der kann sogar fromm aussehen, der tugendhafte Weg. Das heißt, als Mensch halte ich mich an alle möglichen Regeln und werde dadurch selbstgerecht und mein eigener Retter. Zwei Methoden, mein eigener Erlöser, mein eigener Herr und Heiland zu sein. Die erste Methode sagt, ich will so leben, wie ich das will. Das erste Gebot der satanischen Bibel haben wir mal gelesen. Tu, was du willst. Und der zweite Weg sieht zwar vielleicht nicht immer so aus, aber er läuft genauso an Jesus vorbei, ist der, sich moralisch so anzustrengen, damit Gott uns akzeptiert und annimmt. Vielleicht ist Jesus mir dann noch ein Helfer, aber er ist nicht mein Erlöser. Ich verlasse mich in Punkt meiner Gerechtigkeit nicht wirklich auf Jesus, sondern auf meine eigene Leistung. Und so kann ich aus dem christlichen Glauben eine Religion machen. Es sieht außen vielleicht genauso aus, du gibst genauso deinen Zehnten, du betest genauso, du sitzt im Gottesdienst, aber innen drin ist Stolz, ist Selbstgerechtigkeit, ist Härte und was dann auch immer oder meist, denke ich, geschieht, ist, wir vergleichen uns, wenn wir in dieser Haltung unterwegs sind, mit anderen Menschen, fühlen uns überlegen und verachten andere, die anders sind und anders ticken als wir. Der Teufel hat eine Sorte Lieblinge bestimmt, nämlich die Pharisäer, die beschreibt die Bibel uns ja als genau diese Art von Mensch. Und ich finde das so tragisch, dass man so nah am Wort dran sein kann. Und sie waren ja Gelehrte der Schrift und doch Gott verpassen kann. Versteht ihr? Das ist so dramatisch, das ist so schade, das ist so schmerzhaft. Religion funktioniert nach dem Prinzip, ich gehorche, darum nimmt Gott mich an. Aber das Evangelium ist überhaupt gar nicht so. Es kommt nicht darauf an, dass ich Gott beweisen kann, wie toll ich bin. Das kann ich nämlich gar nicht. Sondern je näher ich ihm komme, desto heiser wird's mir. Geht's euch manchmal so, wenn ihr betet, dass ich denke, oh, da musst du noch Buße drüber tun. Und das Ding, das musst du irgendwie noch unters Kreuz bringen. Jemand hat geschrieben, das war das Ei, in Christus erkannte ich, dass Gott mich nicht nur trotz meiner Fehler annahm, er nahm mich an, weil ich bereit war, meine Fehler zuzugeben. Könnt ihr euch erinnern, ihr, die ihr mit Jesus geht, als ihr das erste Mal gemacht habt, wie erleichternd das war? Wie schön das war zu wissen, ich kann mit all dem Rotz und Müll und Mist, egal wie stinkend er ist, zu Gott gehen und er vergibt mir, wäscht mich, er gibt mir ein ganz neues Leben. Das Evangelium sagt, ich bin ein so hoffnungsloser Fall, dass Jesus für mich sterben musste. Und gleichzeitig sagt es mir, ich bin so wertvoll und geliebt, dass er für mich sterben wollte. Wenn wir das begreifen, dann werden wir demütig, aber wir werden auch zutiefst zuversichtlich. Ich brauche mich dann weder bejammern und in Selbstmitleid baden, noch vor stolz geschwellter Brust platzen. Ich kann mich nicht mehr über andere erheben, aber ich muss mich auch vor niemandem mehr beweisen. Das ist wirklich erlöst zu sein. Und das ist wundervoll. Ich finde viele Staaten gut, wenn sie mit Jesus einen Anfang setzen. Aber ein Weg ist ja ein Weg. Ein Marathonlauf hat ja nicht nur die ersten 2 Meter nach diesem Band, sondern der ist irgendwie, wie lange ist er? 42, glaube ich, ne? 42 Kilometer, 42, irgendwas. Und also kommt es nicht darauf an, wie wir starten, das haben wir schon öfter gehört, sondern wie wir enden. Und dazwischen liegt der Weg. Ne? Und wie der Mann im Dschungel seinem Führer folgte, wollen wir Jesus folgen durch den Dschungel unseres Lebens. Die Bibel sagt in Hebräer 13, Vers 7, erinnert euch eurer Leiter, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, betrachtet eingehend und immer wieder neu den Ausgang ihres Lebenswandels, ahmt ihren Glauben nach. Das ist ein ganz weiser Ratschlag, den wir hier bekommen. Viele starten gut. Manchmal kommt man im christlichen Fernsehen, blüht wieder auch ein neuer Star und da fallen sie alle um und da passiert das. Aber nicht immer ist dieser Weg von Dauer. Nicht immer ist alles Gold, was glänzt. Und darum ist es total klasse, Menschen zu beobachten, Menschen, die im letzten Drittel ihres Lebens stehen, geistliche Leiter zu sehen. Wie ist denn ihr Ende? Wie vollenden sie ihren Lauf? Die, die schon Großeltern sind, die schon ihre Dienste abgegeben haben. Und ich finde es total genial, Biografien zu lesen oder zu schauen, weiß nicht, wie euch das geht. Und ich lese gerade die von Reinhard Bonnke und ich lerne eine ganze Menge und ich muss oft lachen und manchmal stehen mir auch die Tränen in den Augen und dann denke ich, boah, was hat der in Treue für Gott geleistet und leistet es immer noch. Dann haben wir als Familie jetzt in der freien Zeit die DVD von Billy Grahams Biografie geguckt, das ist sagenhaft. so für alle ehemals aus dem Osten Kommenden, da hat ein Militärchor der Kommunisten hat Glory, Glory, Hallelujah gesungen. Du glaubst es nicht, wenn du es nicht gesehen hast. Das war so genial. Also was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Die Kommunisten in Uniform haben Englisch gesungen und dann noch Halleluja. Also das war schon ein Blick wert. Was dieser Mann, was Billy Graham an Einfluss genommen hat weltweit, wie er gelebt hat, wie straight er war, auch in puncto Ehe und auch in Bezug auf seine Frau. Also wir haben gelernt, dass er das gelehrt hat, auch nicht mit einem Menschen des anderen Geschlechts alleine essen zu gehen und dann bestimmte Grenzen einzuhalten. Und total straight, total integer, wunderbar. Und er vollendet seinen Lauf auf ja bewundernswert treue und beeindruckende Weise. Darum, lasst uns von solchen Menschen lernen. Wie haben die das geschafft? Lest Biografien, beschäftige dich damit. Weil es sind ja nicht die Gefühle am Anfang, wenn wir uns bekehren. Nicht jeder hat auch dieses Euphoriegefühl. Manche gehen da recht nüchtern ran. Aber darauf kommt's nicht an, sondern wir bleiben ja nur auf dem Weg, wenn wir lernen, mit Enttäuschungen klarzukommen. Wenn wir lernen, in den schweren Tagen auch Jesus hinterherzulaufen. Und um nochmal auf das Bild vom Marathon zurückzukommen, ein Marathonlauf, da gibt's ja immer so Stationen mit Wasser und mit Energieriegeln und was die alles unterwegs nehmen. Und ich habe mir so gedacht, die Beständigkeit im Gebet und im Wort zu bleiben, das sind unsere Energieriegel und unser Wasser auf unserem Lauf. Und es kommt auch nicht auf das Tempo an, sondern, wie Bernd gesagt hat, nicht die Geschwindigkeit, sondern die Richtung und auch das Durchhalten ist das Entscheidende. Jesus ist der Weg. Welche Alternativen haben wir? Viele. Ich habe sie. Eine habe ich angeführt. Und ob wir auf dem Weg bleiben, das können wir an Indikatoren sehen. Junge Leute, die in der Zeit der Partnerwahl sind, wenn es um Sex geht, außerhalb der Ehe, da entscheidet sich doch, glaube ich das wirklich, dass Jesus der beste Weg ist, dass das, was die Bibel sagt, richtig ist. Im Bereich Aufrichtigkeit, im Umgang mit Geld und vielen anderen Punkten, im Umgang mit Autorität. Haben wir in Nachrichten gehört und ich bete ganz viel für unseren Bundespräsidenten im Moment. Man kann sich streiten, was war da jetzt sauber, grau, schwarz oder nicht in Ordnung. Ich glaube gar nicht, dass das in meinen Zuständigkeitsbereich fällt. Ich glaube, da sollen sich andere Leute mit beschäftigen, die ganzen Details haben. Aber ich weiß, seit ich Noah wieder gelesen habe zum Jahresanfang, dass es zwei Varianten gibt, mindestens mit den Fehlern von Autoritätspersonen umzugehen. Ich kann sie bloßstellen oder ich kann sie bedecken. Bedecken heißt nicht, dass alles gut ist und man mauschelt, das heißt es nicht. Aber es heißt, ich muss es nicht auf jeden Kamelhuf ritzen. Und jeden, weiß ich nicht, also ich kann es nicht mehr hören, irgendwie gerade so, muss jetzt mal was dazu sagen. Und ich bete, weil es macht bestimmt keinen Spaß, so verrobt zu werden bei aller Unvollkommenheit und bei allem, was man vielleicht hätte besser machen können. Unser Job ist es nicht zu kritisieren, sondern zu beten, dass die Dinge in die richtige Reihe laufen. So, da zeigt sich uns auch, wem folgen wir denn? Und ein Volk von, sag mal, wo so viel Schwarzarbeit läuft, wo so viel Müll in unserem eigenen Leben ist, mit dem wir viel Arbeit haben, müssen wir mit dem Finger auf andere zeigen, sagen, guck mal, was der gemacht hat. Natürlich muss er integer sein. Ist ja gar nicht ein Ding, aber er ist auch ein Mensch und ich weiß nicht. Also ich bin für Gebet statt für. Muss steht überhaupt nicht drauf, aber ich wusste, dass das aus mir herausplatzen würde, wenn ich hier stehe. Okay, Jesus ist der Weg. Wir wollen so handeln, wie er gehandelt hat. Das zweite Wort ist, Jesus ist die Wahrheit. Ich habe gegoogelt. In unserer Zeit ist das ja so leicht, an Informationen zu kommen. Wie zuverlässig die sind, ist nicht immer, ja, nicht alles, was im Internet steht, stimmt. Habt ihr schon gewusst? Ja. Gut. Ganz wichtige Lehre. Glaube nicht alles, was da steht. Glaube alles, was da steht. Okay. Also die Definition haben wir nicht gefallen. Die waren philosophisch und ein bisschen gedehnt. Ich habe mal versucht, eine eigene Definition für Wahrheit zu finden. Also mal ganz einfach ausgedrückt, würde ich Wahrheit bezeichnen als Aussagen, die in Übereinstimmung mit der Wirklichkeit stehen. Ja? Ich bin 1,55 Meter groß. Wenn ich die Schuhe ausziehe, kann das nachmessen. Ist so, steht in meinem Ausweis. Ist nicht mehr geworden. So, das wäre die Wahrheit. Inklusive aller Details und dazugehörigen Aspekte ist auch Wahrheit. Ich kann ja etwas sagen. Mama, ich habe in Mathe eine 2 geschrieben. Nehmen wir mal an, dein Kind hat diese Note in einer Arbeit erreicht, kann die Wahrheit sein. Aber hat es alle Aspekte dieses Schultags und alle Details gesagt, aber in Physik habe ich eine 5. Versteht ihr? Ich kann das eine sagen, ohne dass ich lüge und lasse das andere unter den Tisch fallen. Und es ist doch nicht wirklich die Wahrheit. Wahrheit heißt für mich, nichts wird verborgen, versteckt, vorgetäuscht, gedreht, angepasst, über- oder untertrieben, verschwiegen oder aufgebläht, beschönigt, verharmlost, spekuliert, vermutet oder unklar gelassen. Wie viel Spekulationen habe ich in meinem Leben schon betrieben? Wie viel Buße habe ich getan und müsste ich wahrscheinlich noch tun über so viele unnütze Worte und Gedanken, über so viel Müll, wo ich gar nicht weiß, ob das der Wahrheit entspricht und das auch gar nicht mein Job war, das zu klären. Also das mit der Wahrheit ist eine ziemlich klare und auch, ich glaube, auch enge Sache. Im Gegensatz zur Wahrheit steht die Lüge, genau. Die Bibel sagt im Psalm 19, Vers 10, die Furcht des Herrn ist rein. Sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind allesamt gerecht. Jesus hat über sich gesagt in Matthäus 5, Vers 17, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz aufzulösen oder das, was die Propheten gesagt haben. Ich bin nicht gekommen, diese Dinge aufzulösen, sondern um sie zu erfüllen. Über diesen Satz, über diesen Bibelvers habe ich schon ganz viel nachgedacht und ich glaube, ich muss noch eine ganze Menge darüber nachdenken, bis ich ihn zum Teil zumindest ergreifen kann. Was ich verstanden habe oder was ich höre aus dem Vers, ist, dass Jesus sagt, du kannst das Alte Testament nicht in die Schublade legen. Du kannst nicht ignorieren, was war. Das, was Gott vorher getan und gesagt hat, ist nicht bedeutungslos oder unwirksam geworden. Ganz im Gegenteil. Jesus hat uns das vorgelebt. Er hat das ganze Gesetz erfüllt. Auch die Dinge, die nicht ausdrücklich in der Bibel stehen. Jesus hat das erfüllt. Gottes Wort beschreibt die tatsächliche Wirklichkeit und Realität. Gott spricht das letzte Wort. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet, da kommt wieder dieser Begriff, die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Habt ihr schon mal ein Gespräch mit jemandem geführt und ihr merkt, ihr redet total aneinander vorbei? Das, was du sagst? Ja, wir zwei, die Gisela und ich, haben das schon mal durch. Du sagst etwas und der andere missversteht es total. Und er sagt etwas, was bei dir überhaupt nicht ankommt. Es kann verschiedene Ursachen haben, es kann in der Beziehung liegen, es kann an Misstrauen liegen, es kann an einfach großer Unterschiedlichkeit liegen. Verschiedenen Haltungen, alles Einstellungssache habe ich von der Heike gelernt. Und ja, das passiert. Und Jesus sagt hier, wir müssen in seinem Wort bleiben. Auch das ist ein Prozess, auch das ist keine einmalige Sache, sondern im Wort bleiben heißt beständig darin lesen und studieren. Und dann können wir die Wahrheit erkennen und wirklich frei werden. Jesus hatte in Johannes 8 dargestellt eine Diskussion mit einer Gruppe Juden. Und das möchte ich uns kurz lesen, Vers 33 bis 47 aus Johannes 8. Sie antworteten ihm, sagt die Bibel, wir sind Abrahams Samen und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Das ist so eine Situation. Die haben aneinander vorbeigeredet, Jesus und diese Gruppe Menschen. Die haben gesagt, wieso? Ich habe doch keinen Stress, ich habe doch kein Problem, bei mir ist doch alles in Ordnung. Ich brauche dich gar nicht. Dein Erlöserangebot kann ich getrost drauf verzichten. Habe ich nicht nötig. Jesus sagt darauf, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Ein kleiner Sprung, dann sagt er, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Ich habe mal in Klammern geschrieben, ihr denkt nicht nur, ihr wärt es. Irgendein Erweckungsprediger hat mal gesagt, das größte Geschenk, was Gott dir machen kann, ist die Erkenntnis, dass du bedürftig bist. dass du Defizite hast, dass du nicht vollkommen bist, egal was Gott schon durch dich gemacht hat oder was schon passiert ist. Und das ist das, was Jesus diesen Männern hier vorhält. Er antwortet weiter: Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, biologisch gesehen, völkerkundlich gesehen, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe, so tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Was ist denn das für ein Widerspruch? Jesus sagt, ihr seid Abrahams Kinder und dann seid ihr es wieder nicht. Ihr seid zwar biologisch, aber ihr seid es nicht dem Herzen nach. Ihr versucht, den Menschen zu töten, der euch von Gott geschickt wurde. Jesus sagt, ihr versucht, einen Menschen zu töten, der euch die Wahrheit gesagt hat. Johannes hat es ja auch den Kopf gekostet, als er zu Herodes gesagt hat, die Frau deines Bruders, die darfst du nicht haben. Das ist Ehebruch, das ist Sauerei, das ist, gefällt Gott nicht. Und am Ende wurde er geköpft. Nicht jeder mag Korrektur, so wie mein Mann, oder nimmt sie nach einer Weile an. Manchmal wird man dann auch verbal den Kopf kürzer gemacht. Aber nichtsdestotrotz möchte ich die Wahrheit. Ich möchte sie für mich. Ich brauche sie für mich. Und ja, das ist der beste Weg zu gehen. Dann geht die Diskussion weiter. Und der Höhepunkt kommt dann in dem Satz, wo Jesus sagt, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Jesus ist so richtig sympathisch und freundlich wieder mal und nett, so wie wir ihn kennen. Er sagt, ihr habt den Teufel zum Vater, weil ihr tut das eigentlich, was der Teufel will. Wie schrecklich, wie schlimm. Jesus Auge in Auge gegenüberzustehen und ihn nicht als den zu erkennen, der er ist. Gottes Sohn, der mir gerade die Wahrheit ins Gesicht sagt. Der Vater der Lüge. Ich denke mal, hier ist keiner im Raum, der noch nie gelogen hat. Vielleicht hast du auch schon mal damit gekämpft, seit du dich bekehrt hast. Aber wenn es dir danach nicht heiß und kalt wird, dann mach dir Gedanken, dann stimmt was nicht. Wenn es dir nicht heiß und kalt wird und der Heilige Geist dir so lange auf die Füße tritt, bis du da das in Ordnung gebracht hast, dann mach dir Gedanken, wer ist dein Vater, wem folgst du, wo ist dein Raum, wem dappelst du hinterher? Herr, bewahr uns davor, vom Weg abzuweichen und von der Wahrheit. Die Diskussion ist voll krass, muss ich jetzt mal so modern deutsch sagen, weil am Ende behauptet einer über den anderen, dass er dämonisiert ist. Also die Juden sagen dann zu Jesus, du bist dämonisiert, du hast einen Dämon, du dienst dem Teufel, und er sagt, ihr seid die Kinder des Teufels. Total irre. Aber Jesus hat nicht sich drum geschert, was Leute dachten. Es war Jesus nicht wichtig, Anerkennung zu bekommen oder beliebt zu sein. Sie haben nachher versucht, ihn umzubringen, und er ist mitten durch sie durch. Und dann war das Gespräch beendet. Ich habe gesagt, es ist nicht alles Gold, was glänzt, und nicht alles, was fromm daherkommt, ist von Gott gesandt. Und der einzige Indikator und das einzige, wo du dich bewahren kannst, besteht darin, selber das Wort besser kennenzulernen. Der Thomas hat gesagt, bring deine Bibel mit in den Gottesdienst. Ich kann euch da auch einen vom Pferd erzählen. Lies doch nach, schau doch mit rein. Und studier das Wort. Wenn wir an der Kasse sind, ich weiß nicht, ich habe nie so große Scheine jetzt dabei, aber manchmal so an der Nachbarkasse, dann kommt immer so das, hey Helga, guckst du mal drüber? Ne? So, wenn dann irgend so ein 100, 200 Euro Schein rübergewachsen wird, was machen die? Die checken, ob das Falschgeld sein könnte. Und Falschgeld zu identifizieren, ich glaube, das kommt nicht vom Studium von Falschgeld, sondern vom Studium des Echten. Wenn ich das Echte kenne, wenn ich weiß, hier muss der Silberstreifen sein, da das Wasserzeichen, so sieht der Schein aus, wenn er ein Original ist, wenn er echt ist, dann kann ich die Fälschung unterscheiden. Weil das Tückische dabei ist ja, die sind so ähnlich. Da sind kleine Abweichungen da. Und Jesus ist unser Maßstab. Jesus, das fleischgewordene Wort. Jesus, der von sich sagt, ich bin die Wahrheit. Wie intolerant ist das denn? Total. Macht aber nichts. Trotzdem darf jeder glauben, was er will. Niemand muss das Beste sich nehmen, wenn er mit irgendeine Alternative und irgendeine falschen Kopie rumlaufen will. Aber wir predigen doch Jesus, weil wir wissen, erkannt und begriffen haben in unserem Herzen, dass er der Beste ist und dass es Tatsache ist, was er über sich sagt. Ein Problem von Paulus und der ersten Gemeinde, das waren zahlreiche Irrlehren und Irrlehrer. Kleine Abweichungen, kleine Lügen in einiges, was durchaus biblisch erschien. An Titus schreibt Paulus, es gibt viele Widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, die ganze Häuser, also Familien, durcheinander bringen. Im Römerbrief schreibt er, ich ermahne euch aber, Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. In der Apostelgeschichte sagt er, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Es ist ein Kampf und er findet nicht nur um die Ungläubigen statt. Hast du das gewusst? Der Teufel ist auch unterwegs mit Gedankenangeboten. Ich sage immer mit CDs. Bei mir sagt er manchmal, komm Iris, lass uns die Depri-CD mal wieder einlegen. Lass uns mal ein bisschen traurig sein und entmutigt. Ist schon lange her, preis dem Herrn, aber ich kann mich da gut dran erinnern, an diese ekligen Angebote. Der Kampf um die Wahrheit, der Kampf um das Vertrauen, um unser Vertrauen, hat nie aufgehört. Und die Bibel sagt in Epheser 6, was brauchen wir im geistlichen Kampf? Die Wahrheit. Unsere Lenden umgürtet mit Wahrheit. Der römische Soldat, ihr wisst es vielleicht, trug ein weites Gewand aus lockerem Stoff. Und in der Antike haben die meistens Zweikämpfe ausgefochten. Und so ein Kleidchen, sage ich mal, war ein Hindernis und eine Gefahr. Also hat er ein Gürtel gebraucht, damit er den Stoff gebändigt hat und nicht auf die Schnauze gefallen ist. Ohne Wahrheit fällst du früher oder später auf die Schnauze. Nur weil das jetzt schon 5 Jahre lang geklappt hat, heißt das nicht, dass es morgen noch klappt. Mit Mauscheln und Lügen und Halbwahrheiten. Lüge ist kein Kavaliersdelikt und der leichtfertige Umgang mit der Wahrheit ist ein Spiel mit dem Feuer. Und man kann das ja jetzt so wunderbar mit unseren elektronischen Medien rausfinden. Ich habe das mal nachgeschaut, wo überall was über Lüge steht. In der Offenbarung zum Beispiel steht, die Feiglinge, Offenbarung 21,8, die Feiglinge aber und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner haben ihren Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Und die Stadt, so heißt es über das neue Jerusalem in Offenbarung 21, Vers 23 folgenden, die Stadt hat keinen Bedarf der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Nationen, die errettet sind, werden in ihrem Licht einhergehen und es wird niemals jemand in sie eintreten können, der sie verunreinigt. Noch jemand, der Gräuel und Lüge tut, sondern ausschließlich die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Und dann, das habe ich mir nicht rausgeschrieben, steht auf der letzten Seite deiner Bibel, Offenbarung 22, siehe, ich komme bald, sagt Jesus, und mein Lohn mit mir, um einem jedem zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Genau, wenn der letzte Vorhang fällt, dann entscheidet sich's, wo wir stehen. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr versagt haben, dass wir übertrieben haben oder dass wir da an irgendeinem Punkt, das war das Ei, nicht mal einen Fehler machen, versteht ihr? Aber wenn wir darin bleiben, wenn es eine Gewohnheit wird, wenn wir es schon gar nicht mehr merken, wenn es uns nicht heiß und kalt wird, dann stimmt was nicht. Paulus schrieb an die Epheser, an eine Gemeinde, an eine christliche Gemeinde, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Muss man das einer christlichen Gemeinde schreiben? Scheinbar. Okay. Ein Beispiel dafür, wie zutreffend das ist, wie ernst das zu nehmen ist mit Lüge und Wahrheit, finden wir in der Apostelgeschichte 5. Maria hat sie in ihrer Predigt erwähnt, Hananias und Sapphira. Die haben eine total super großzügige Geldspende an die Gemeinde gegeben, coole Sache. Aber sie sagen, als sie gefragt werden, jeder für sich, war das ganze Geld, der ganze Erlös? Ja. Wäre ja nicht tragisch gewesen, wenn sie gesagt haben, nö, 20% einmal für uns behalten oder 80 oder wie auch immer. Wäre nicht schlimm. Aber sie haben bewusst gelogen, um irgendwie gut dazustehen. Und irgendwie hat mich das beschäftigt, schon immer wieder mal, wenn ich diese Stelle las. Und ich habe mich gefragt, meint ihr echt, das waren die einzigen, die damals gelogen haben? So richtig ist jetzt, das ist jetzt zugegeben wirklich Spekulation von mir, aber lasst uns das doch mal einfach als Möglichkeit bedenken. Vielleicht waren das gar nicht die einzigen, die gelogen haben. Heißt es eigentlich, ich habe so ein Hananias-Sapphira-Erlebnis noch nicht vor meinen Füßen gehabt, dass wir Gott jetzt nicht mehr ernst nehmen müssen, weil die Strafe nicht auf dem Fuß folgt? Ich denke, das ist eine ganz, ganz gefährliche Haltung, die sich auch bei uns Christen einschleichen kann. Und da die Bibel das beste Handbuch über die Psyche des Menschen überhaupt ist, sagt sie auch hierzu was, nämlich in Prediger 8, Vers 11, weil der Urteilsspruch über die böse Tat nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Das heißt, nicht erwischt werden ist alles, was zählt. Werde ich länger nicht erwischt, mache ich fröhlich weiter. Ne? So, das ist dieses Ding. Ich persönlich glaube, dass Hananias und Sapphira ein Exempel waren, ein warnendes Beispiel für die Gemeinde damals und auch heute. Ihre Geschichte gibt mir Gelegenheit und anderen Gelegenheit, Buße zu tun. Weil Sünde, sagt die Bibel, wird immer mit dem Tod bezahlt. Nur der Zeitpunkt ist nicht immer gleich. Wir lesen die Geschichte von der Ehebrecherin und Jesus. Er lässt sie gehen ohne die Todesstrafe, die ihr nach dem Gesetz ja zugestanden hätte. Und er lässt Gnade walten. Gnade ist aufgeschobenes Gericht. Jesus hat da gesagt in dieser Begebenheit, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Es gab eine Person, die war qualifiziert. Jesus selbst. Er war qualifiziert, Steine zu werfen, weil er war ohne Sünde. Und genau das wird Jesus auch tun. Weil Jesus ist zum ersten Mal gekommen, um zu retten, um Versöhnung, um Vergebung anzubieten. Aber er wird wiederkommen und er wird richten. Es kommt der Tag, da werden wir gerade stehen vor Gott. Ganz alleine. Das ist egal, was die anderen gemacht haben und was die für Schuhe getragen und was die gemacht haben. Sondern es ist entscheidend, was hast du, was habe ich gemacht. Und die Ehebrecherin von damals, wenn sie Buße getan hat, wird die Gnade weitergehen. Und wenn sie weiter gesündigt hat und in ihrer Sünde gestorben ist, wird sie auch dafür bezahlen. Gnade ist ein aufgeschobenes Gericht, aber es heißt nicht, dass es das nicht geben wird. Gnade ist kein Zeichen von Schwäche. Kennt ihr diesen Begriff billige Gnade? Paulus schreibt da auch drüber in seinem Brief, ich glaube im Römerbrief. Nur weil ich theoretisch alles machen kann und nicht immer gleich eine Konsequenz folgt, heißt das nicht, dass ich das tun sollte und dass es mir bekommt. Gnade ist ein Zeichen von Großzügigkeit, von Liebe, von der Sehnsucht, die Gott hat, dass er will, hey Leute, erpackt's, ergreift's doch, der Weg, den ich habe, ist der beste. Und auch Ungehorsam ist kein Zeichen von Stärke. Manch einer brüstet sich, so der in der Klasse, der immer gegen den Lehrer geht oder gegen einen anderen haut, der Rebello von Natur. Das ist kein Zeichen von Stärke, sondern eigentlich von Lieblosigkeit. Gnade ist aufgeschobenes Gericht. Vielleicht habt ihr euch da auch schon mal drüber Gedanken gemacht. Ich habe mir gedacht, warum ist der Judas nicht tot umgefallen? Jetzt mal im Ernst. Der hat Jesus bestohlen. Der hat in die Geldkassette Gottes gegriffen und hat geklaut. Und Jesus ist ja irgendwie, der kann ja nicht weit weg gewesen sein. Und er hat halt auch gewusst. Einer von euch ist ein Teufel, hat er gesagt. Warum ist hier kein Gericht passiert? Warum ist der nicht wie Hananias und Sapphira tot umgefallen? Zwei Möglichkeiten, finde ich, kann es nur geben. Entweder es gab Gelegenheit zur Buße oder sein Ende war offensichtlich unabwendbar. Ich weiß es nicht, verstehe ich nicht. Vielleicht werde ich es erst im Himmel, wahrscheinlich werde ich es erst da richtig verstehen. Aber den Gedanken finde ich spannend, weil ich finde, es lässt die Ehrfurcht wieder wach werden. Dass es nicht heißt, weil alles glatt läuft, auf dem Weg der Sünde ist alles gut. In Johannes 12, die Salbung von Jesus mit dem teuren Parfüm da für 300 Denare für den ganzen Jahreslohn, mehrere 10.000 Euro, wenn da auf die Füße verpulvert, sage ich mal. Und Judas regt sich auf, warum hat man das nicht für Geld verkauft, den Erlös den Armen gegeben worden, ist nicht der Erlös den Armen gegeben worden. Das hat er nicht gesagt, weil er der Diakonie-Freak war, sondern weil er gedacht hat, dann kann ich mir ja gar nichts nochmal beiseite schaffen. Und Jesus geht da gar nicht drauf ein. Er sagt nur, lass sie, möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Er korrigiert ihn nicht. Er konfrontiert ihn nicht. Und das ängstigt mich. Wenn ich in meiner Beziehung zu Gott es nicht mehr erlebe, dass er mich korrigiert und konfrontiert, dann ist irgendwas, wie sagt man, faul im Staate Dänemark, woher auch der Spruch immer kommen mag. Dann suche Gott. Und dann in Johannes 13, diese Szene beim Abendmahl, wo Jesus sagt, einer wird mich verraten. Die Jünger fragen, wer ist es? Er nimmt den Bissen, taucht den Bissen ein, gibt den Judas. Und dann sagt die Bibel, nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Und Jesus spricht zu ihm, was du tust, zu schnell. Wieder so eine Situation. Jemand ist in enger Gemeinschaft mit Jesus. Er feiert mit ihm das Abendmahl. Und er lässt den Teufel in sein Herz rein. Wie furchtbar ist das? Hat Jesus seine Salbung verloren? Ist die Kraft Gottes nicht mehr da? Wieso ist das passiert? Wie kann das sein? So dicht dran und voll verpasst. Und das finde ich so schlimm. Das finde ich so schlimm. Nicht, dass wir wie Judas sind. Manchmal haben wir vielleicht auch ein betrügerisches Herz und denken darüber nach, wie kann ich denn die Vorteile der Welt und die Vorteile des Lebens als Christ mitnehmen? Habt ihr noch nie gedacht? Ich habe das schon gedacht. Ganz ehrlich. So, ne? Danke, Marion. Ja, so im Lobpreis, Herr, ich gebe mich dir hin, alles, nimm zwei. Diese Gruppe hat damals außer mein Autoschlüssel, meine Kreditkarte, ich gebe dir alles hin, Herr, bla bla bla. So, wir wollen das ja. Hey, wir wollen es ja eigentlich, aber wir brauchen viel Hilfe, damit wir es umsetzen, stimmt's? Ohne den Heiligen Geist klappt das nicht. Da haben wir das Vertrauen gar nicht. So, lasst uns nicht über Judas uns erheben, sondern lasst uns das mahnend mitnehmen, dass es möglich war, so nah an Jesus zu sein und doch nicht zu erfassen, wo der Weg und die Wahrheit lang geht. Ja. In Apostelgeschichte 1 wird sein Platz dann neu belegt. Und dann finde ich es bemerkenswert, dann gibt's ja zwei Männer, die in Frage kommen. Der Matthias wird genommen und der Johannes Justus, der wird nicht genommen. Und von dem lese ich nichts mehr in meiner Bibel. Und ich glaube, dass ich nichts mehr von dem lese, weil das ein total integrer Mann war, weil der damit fertig geworden ist, dass er nicht in die 12 aufgenommen worden ist, sondern richtig Gott treu trotzdem gedient hat. Fertig. So, der hat keinen Aufstand geprobt, warum nehmen die den Matthias und nicht mich? Lies nichts mehr von ihm. So, coole Sache. Johannes der Gerechte, Johannes Justus ist sein Name. Der hat scheinbar was verstanden. Ja, noch eine Geschichte zum Thema. Wahrheit, Lüge, an Jesus dranbleiben, Jesus folgen. Die Geschichte heißt, meiner ist noch da. In einer Tischlerwerkstatt herrscht geschäftiges Treiben. Die Maschinen laufen, der Meister, einige Gesellen und Auszubildende sind eifrig bei der Arbeit. Jeder hat seine Aufgabe und der Meister kontrolliert streng seine Mitarbeiter. Dann muss er zu einem Kunden, um einen Auftrag zu besprechen. Er wird für einige Stunden unterwegs sein und gibt seinen Leuten genaue Anweisungen. Kaum ist er aus der Tür, beginnt eine gemütliche Plauderei. Bald werden die eine und andere Maschine abgestellt. Die Handwerker treiben allerhand Blödsinn und bald geht es über Tisch und Bänke. Ein Geselle bleibt ruhig an seiner Arbeit und beteiligt sich nicht an dem Unfug. Da geht ein Kollege auf ihn zu, muntert ihn auf und sagt, komm, mach doch mit, der Meister ist weg. Worauf der Geselle nur sagt, meiner ist noch da und in Ruhe weiterarbeitet. Könnt ihr drüber nachdenken, wenn ich jetzt schon... Hat mir gefallen. Es geht nicht ums nicht erwischt werden. Es geht darum, ob Jesus in unseren Herzen lebendig ist. Die Bibel sagt, wer am geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer am geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. So wie Judas mit dem Geld von Jesus umgegangen ist, so ist er auch mit Jesus umgegangen. Er hat ihn benutzt, um seines Vorteils willen. Im Alten Testament läuft es so oft anders ab, da haben wir sofort Gericht. Da wird der Usa, der die Lade Gottes nur vom Umkippen schützen will, der stirbt. Korach, ich verwechsel immer Korach und Achan. Einer von beiden ist von der Erde verschluckt worden, der andere wurde gesteinigt. Ist egal, ist beides kein schönes Ende. Auch im Neuen Testament, Apostelgeschichte 13, da macht Paulus einen Zauberer blind. Und wie ist es mit Jesus? Jesus ist, lest die Bergpredigt, er ist härter als das Gesetz eigentlich. Aber es gibt kein Urteil für jetzt, sondern er schenkt uns Raum zur Buße. Gnade, das hebräische Wort Shen oder das griechische Wort Charis, ist ein unverdientes, freiwilliges, aus Liebe geschehenes Handeln des allmächtigen Gottes, auf das wir Menschen keinerlei Anspruch haben und das wir nur als Geschenk dankbar annehmen können. In Jesus, seinem Sohn, hat Gott uns seine Gnade geschenkt. Gnade ist kein Freibrief zum Sündigen. Angelika, fang. Was ist das? Spültuch. Weißt du, können wir es noch anders nennen? Lappe. Heike, was ist das? Ein Wegputzer, wie süß. Okay, mal gucken. Versuche ich es mal mit einem Mann, vielleicht klappt es mit dem Horst. Horst, fang. Stimmt. Birgit, sag's nochmal. Ein Mikrofasertuch von Aldi, ach, genau. Ja, hast du schon mal gesehen? Ja, ja. Schon mal benutzt?
Ja, auch.
Okay. Okay. Wer benutzt die denn? Also nicht die von der Firma, sondern überhaupt? Super. Ich finde die klasse. Man kann wirklich ohne Chemie gut sauber machen. Aber was darf man mit Mikrofasertuch? Was ist die Todsünde beim Mikrofasertuch? Oh, ihr seid gut. Weichspüler. Für alle, die gerade einen Haushalt gründen und noch nicht so oft sauber gemacht haben, kauft ihr Mikrofasertücher, aber tu sie nicht in die Maschine mit Weichspüler. Weil wenn du Weichspüler dazu tust, dann tun die ganzen kleinen, feinen Mikrofasern, die deinen Dreck einsammeln, sich zusammenbappen und wirken nicht mehr so toll. Und aus der Sicht einer auch Hausfrau möchte ich euch heute Morgen sagen, das Evangelium ist wie ein Mikrofasertuch. Wenn wir es weichspülen, hat es keine Wirkung mehr. So, cool, oder? Ja, danke. Okay, mein letzter Punkt. Jesus ist das Leben. Das ist auch der kürzeste. Jesus hat gesagt in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, der wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Fragt Jesus die Martha. Glaubst du das? Ich glaube das. Paulus sagt, wenn infolge der Übertretung des einen, Römer 5, Vers 17, der Tod durch den einen als König herrschte, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit ergreifen, im Leben herrschen wie König. Hast du das schon mal gelesen, dass du im Leben herrschen sollst wie ein König, wie eine Königin? Ist das eine coole Bibelstelle? Schreib's dir auf, Römer 5, Vers 17. Durch den einen, Jesus Christus. Der Tod hat keine Macht mehr über uns und unsere Hoffnung ist in diesem Leben und im nächsten Leben Jesus. Er gibt uns ewiges Leben, ganz umsonst, ohne Verdienst, ohne Heiligkeit, ohne einen Euro im Opfer, ohne ein irgendwas Frommes geleistet zu haben, ist es ein Geschenk. Aber wer dieses Geschenk annimmt, der bleibt nicht, wie er ist. Jesus hat den Tod überwunden. Er hat die Krankheit besiegt. In der Offenbarung am Ende steht, Offenbarung 22, dass der Baum des Lebens 12-mal Früchte trägt. Dass es keinen Fluch mehr geben wird und der Thron Gottes und des Lammes werden in dieser Stadt sein. Seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirn sein. Das ist das einzige Tattoo, das ich mir jemals aufdrücken lasse. Sein Name an meiner Stirn in der Ewigkeit. Boah, welch ein Privileg, wie schön ist das, diesen Namen tragen zu dürfen. Die Bibel sagt, Nacht wird nicht mehr sein und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ein Buch, was mich sehr beschäftigt hat, das ist von dem Nachfolger von Reinhard Bunker, dem Daniel Kolender, bis die Türen sich öffnen. Und ein, zwei Zeugnisse möchte ich euch lesen. Wir erleben Heilung mehr und mehr und wir freuen uns darüber. Aber die haben auch ziemlich coole Sachen erlebt und da möchte ich euch was von vorlesen. Jesus ist das Leben, der gibt Leben. In der Stadt Kafanchan in, wo haben wir für gebetet? Genau, Nigeria, empfing ich ein Wort der Erkenntnis über HIV/AIDS. Ein junger Mann im Endstadium dieser Krankheit fiel im gleichen Augenblick unter der Kraft Gottes zu Boden. In der Nacht träumte er, dass Jesus zu ihm kam und ihm sagte, dass er geheilt sei. Er ging am nächsten Morgen zum Arzt und ließ sich nochmals untersuchen. Seid ihr alle wach? Kann ich das ausmachen? Ja. Okay. Am gleichen Abend brachte er die Diagnose zur Veranstaltung mit. Ich hielt den Befund in meinen Händen, also nicht nur ich fühle mich besser, sondern richtig vom Arzt, und las in der versammelten Menge von über 220.000 Menschen vor. HIV negativ. Er erhielt eine Bluttransfusion vom Himmel. Alle Ehre sei dem Herrn. In der Stadt Nsukka hatten sich mehr als 425 Personen zur Abschlussveranstaltung versammelt. Frau Regina Atta kam mit ihren drei Kindern Umeka 12, Chinwendu 10 und Chukwudi 7. Alle drei Kinder waren völlig blind. Umeka seit 8 Jahren, Chinwendu seit 2 Jahren und der kleine Chukwudi seit 1 Jahr. Während des Gebetes für die Kranken erhielten alle drei Kinder im selben Augenblick ihr vollkommenes Augenlicht zurück. In Mubi war unter den 630.000 an jenem Abend versammelten Menschen eine junge Frau, die seit über 20 Jahren gelähmt war. Während des Gebetes für die Kranken fiel sie zu Boden und sah, wie ein Mann, der ein weißes Gewand trug und von Licht umgeben war, zu ihr kam und sagte, »Was möchtest du haben?« Sie sagte, »Ich will geheilt sein.« Als sie wieder zu sich kam, stellte sie fest, dass sie ihre Beine wieder völlig normal gebrauchen konnte. Sie konnte sogar rennen. In Bali gab eine Frau ihr Zeugnis weiter und erzählte, dass sie mit Brustkrebs bereits im Sterben gelegen habe. Überall auf ihrem Brustkorb gab es offene Wunden und ihre gesamte rechte Seite war gelähmt. Als sie ihre Heilung empfing, war sie nicht auf unserer Veranstaltung anwesend, sondern lag zu Hause in ihrem Bett. Doch sie konnte die Predigt über unsere gigantische Lautsprecheranlage mitverfolgen, mit der wir die Umgebung im großen Umkreis mit dem Klang des Evangeliums abdeckten. Sie berichtete, dass sie hörte, wie ich ausrief, »Wenn du im Bett liegst, dann steh jetzt auf!« Sie gehorchte im Glauben und empfand, dass etwas wie zwei Hände sie erhob und auf die Füße stellte. Im gleichen Moment realisierte sie, dass sie nicht mehr länger gelähmt war. Die Wunden auf ihrer Brust waren getrocknet und geschlossen und der Krebs verschwunden. Sie war völlig geheilt. Die Frau, die zuvor nicht in der Lage gewesen war, auch nur auf ihren Füßen zu stehen, lief nun den Weg über das gesamte Feld, auf dem die Freiversammlung stattfand, bis zur Bühne, um dort ihr Zeugnis zu erzählen. Jesus ist das Leben. Jesus ist die Wahrheit. Und Jesus ist der einzige Weg, der zu Gott führt. Und wenn wir das hören und erkennen, wie können wir nicht hinterher folgen? Wie können wir ihn verschmähen, ihn ignorieren, ihn verpassen? Und selbst wenn wir sind wie die Jünger auf dem Weg nach Emmaus, die waren auch mit Jesus unterwegs. Und hinterher haben sie erst gemerkt, mit wem sie sich da gerade unterhalten haben. Und sie sagten, brannte nicht unser Herz, als wir mit ihm sprachen oder als, weiß ich nicht mehr, als er das Brot brach. Und das wünsche ich uns, und das ist mein Gebet, dass wir Gott ernst nehmen, dass wir mit Gott rechnen, dass wir in Ehrfurcht vor ihm leben, auch in einer Zeit der Gnade, im Zeitalter der Gemeinde, wo viele Dinge aufgehalten werden, aus Liebe zu uns, aber nicht, damit wir weichgespült, versuddelt und verdreckt durch diese Welt laufen, sondern dass wir das reflektieren, wie Gott ist, seine Reinheit, seine Herrlichkeit, seine Güte, seine Liebe, aber auch seine Klarheit. Zwei Männer stolpern durch den Dschungel, ein Soldat und sein einheimischer Wegführer. Hier ist kein Weg, hat der Mann gesagt. Ich bin der Weg. Du siehst nicht genau, wo es lang geht, aber wenn du ihm folgst, wirst du ankommen und in die Freiheit kommen. Ich möchte einladen dazu, Jesus kennenzulernen heute Morgen. Lass uns einfach die Augen schließen und lass uns Gott einladen. Heiliger Geist, du bist da und ich freue mich einfach so über dieses Wort. Ich freue mich, dass du so klar bist, Gott, dass du ja uns den Weg so deutlich aufzeigen möchtest. Wir müssen nicht im Dunkeln tappen, sondern du lässt uns dich finden, wenn wir dich suchen. Du spielst nicht Versteck mit uns, sondern du wirbst um unser Herz. Du bietest uns Leben in Fülle an, hier und in der Ewigkeit. Du bietest uns Vergebung aller Lebensschuld und Segen in Fülle. Und das Beste, eine Beziehung zu dir, eine Nähe zu dir, dem großen, wunderbaren Gott. Wenn wir Jesus annehmen, dürfen wir uns deine Kinder nennen, Vater. Welch gewaltiges Geschenk ist das. Dir sei Ehre, Preis und Dank. Und ich möchte fragen, bitte lasst doch eure Augen zu. Jeder ist für sich vor Gott. Wer möchte heute Morgen von ganzem Herzen Buße tun und sein Leben diesem Wegführer anvertrauen?
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird ihrem Geist bestätigen, dass sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit sie in ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.